Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Spricht er oder spricht er nicht? Im Wirecard-Prozess hat ein bislang schweigsamer Beklagter geredet. Das ja, aber ob seine Aussage den Prozess weiterbringt, gleich mehr dazu. Wie immer geht's zum Start der Sendung in den Börsensaal. Diesmal zu Claudia Werle. Hallo. Claudia, machen wir, was wir so oft nicht tun, machen wir einen Ausflug in die Popkultur. Taylor Swift startet ihre Deutschland-Tournee, Teil ihrer Kontinente umspannenden Eras-Tour. Popkulturelles Großereignis und richtig nett wird das für das gerade erst als Shithole geschmähte Gelsenkirchen, denn da ist heute Abend das erste Konzert. Nun setzt das nicht nur kulturelle Meilensteine, es wird auch enorm viel Geld mobilisiert. Wo fließt das? Wer kriegt was? Das hat Dimensionen, die bis zur Finanzwelt reichen. Und damit machst du auch, Claudia, weiter.
Ja, es geht wirklich um sehr, sehr viel Geld. Das sind die Ticketverkäufe nur ein ganz kleiner Posten. Hotels verdienen an solchen Mega-Ereignissen, Gaststätten, auch viele Einzelhandelsunternehmen. Manch einer nimmt den Konzertbesuch zum Anlass, ein paar Tage Urlaub in der Stadt oder in der entsprechenden Region zu machen. Sicherlich, der Aufwand für solche Konzerte ist enorm. Da ist großer Polizeieinsatz vonnöten. Da muss eine entsprechende Infrastruktur vorhanden sein. Teilweise wird diese Infrastruktur sogar extra für die Konzerte gebaut, wie im Fall beispielsweise von Adele. Da wird für die Fans in München eine gigantisch große Pop-Arena, eine Pop-Up-Arena hingestellt. Und da stellt sich schon die Frage, rechnet sich das alles? Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Nicolas Roth gesprochen. Er ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater in München. Solche Mega-Events könne man aber nicht mit großen Konzerten früher vergleichen, sagt er.
Da passiert viel mehr. Also da werden Leinwände aufgebaut, da ist Infrastruktur, da gibt es Essen und Trinken, Meetingräume, wo man die Stars treffen kann für die Menschen, die sich so VIP-Tickets gekauft haben. Und auch das Konzert selbst ist ja mehr ein Erlebnis als nur noch, da spielt eine Band oder da singt eine Sängerin, sondern da kommen Tänzer, Chöre, Pyroshow, Lichtgewitter, all das gehört dazu. Und das verbindet sich natürlich mit mehr Aufwand. Und lässt dann am Ende auch den Ticketpreis steigen, weil die Veranstalter, Veranstalterinnen können halt auch mehr dafür verlangen.
Was ist nun mit den unbekannteren Stars, also mit denen, die weit davon entfernt sind, Massen zu mobilisieren?
Ich glaube, dass die Menschen gerade mehr Geld ausgeben wollen für solche Events und eben dieses Ereignismäßige natürlich nach Corona in unserer Zeit gerade eine große Rolle spielt. Und ich hoffe, dass sich das auch ein bisschen überträgt auf kleinere Konzerte, sehe aber natürlich auch, dass mit diesen Riesen-Events wie Adele und Taylor Swift die Ticketpreise so weit oben sind, dass vielleicht nicht mehr genug Geld für das kleinere Konzert da ist. Die müssen dann vielleicht eher schauen, das ist leichter gesagt als getan, dass sie als Vorband mit auf Tour gehen. Ich meine, Paramore ist jetzt bei Taylor Swift keine kleine Nummer, aber auch die haben natürlich die Chance, dadurch neue Fans zu begeistern, zu mobilisieren. Wir haben Festivals, auf die Newcomer-Bands kommen können, wo ein fixer Preis für sehr, sehr großes Angebot entsteht und eben Menschen neue Artists kennenlernen können. Und ich hoffe dann auch, dass immer mehr Clubs und kleinere Konzertlocations auch darauf setzen und sagen, eine Begeisterung für Konzerte ist da. Wir veranstalten wieder mehr und vielleicht die eine oder andere 90er-Jahre-Disco weniger und dafür vielleicht wieder ein schönes Konzert.
Was sagt das über die Konzertbranche aus?
Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, zum Beispiel, dass gefühlt weniger Geld mit der tatsächlichen verkauften Musik gemacht werden kann, dass eben viele Artists und natürlich auch die ganze Industrie, die da hinten dran hängt, auf Konzerte setzen und sagen, da kann Geld verdient werden. Und es passiert viel mehr Individualisierung. Es gibt eben verschiedene Pakete für die Konzerte. Also von, ich gehe einfach nur hin zum Konzert oder ich buche mir ein Konzert, wo ich auch noch die Stars vielleicht treffen kann oder wo ich in eine VIP-Area bin, wo es, weiß nicht, Sekt und Häppchen gibt und eben ein quasi maßgeschneidertes Erlebnis für mich auch habe.
Goldman Sachs kauft den Bühnenbauer von Taylor Swift. Werden solche Konzerte jetzt mehr und mehr ein Wirtschaftsfaktor? Werden sie auch instrumentalisiert?
Ja, sicherlich. Also viele Länder bewerben sich darum, die nächste Weltmeisterschaft und Europameisterschaft im Fußball auszurichten. Genauso gibt es das natürlich auch bei Konzerten. Singapur zum Beispiel war, glaube ich, Anfang des Jahres groß in der Diskussion, dass die Taylor Swift geholt haben und eben den Tourismus nach Singapur fördern wollten, um da halt eben Touristen auch hinzubekommen. da geht man ja nicht eben mal so hin, sondern da schaut man sich natürlich auch noch die Stadt an, bleibt ein bisschen länger, bucht sich vielleicht ein schönes Hotel, noch ein bisschen, weiß nicht, Entspannungszeit, ein bisschen Tourismus eben. Und natürlich ist es ein wirtschaftlicher Faktor, auf den viele Investoren dann auch setzen. Das passiert ja im Moment auch gerade mit den Backing-Katalogen, dass viele Investoren darauf setzen, dass Musik gespielt wird, genutzt wird und dafür Tantiemen anfallen und kaufen solche Kataloge auf. Also vielleicht nicht wie andere Industrien, aber ich glaube, gerade haben schon viele auch ein Auge auf die Musikindustrie mal wieder geworfen.
Ihre persönliche Einschätzung, was halten Sie von dem Trend?
Grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es immer toll, wenn Menschen mehr Lust auf Konzerte haben. Ich sehe natürlich auch, dass es ein Problem ist, dass das für viele nicht mehr bezahlbar ist, wenn diese Konzerttickets immer teurer werden, immer schwieriger zu bekommen sind. Menschen müssen da quasi nachts wach bleiben, um rechtzeitig den Button auf der Online-Webseite zu drücken, um sich das Ticket zu bestellen. Das ist natürlich nicht schön. Ich hoffe einfach, dass diese Lust und dieses Interesse an Events und an Konzerten bestehen bleibt und vielleicht auch das eine oder andere kleinere Konzert, das eine oder andere kleine Festival mal wieder besucht wird und die Menschen sich das Interesse an Musik und Kultur einfach beibehalten.
Soweit Nicolas Roth von der Hochschule für Musik und Theater in München.
Ja, und so viel Kultur, Popkultur an der Börse, Popkultur und sehr viel Geld. Stichwort dafür, wie sieht's beim Tagesgeschäft an der Börse aus?
Der DAX hat sich zwar kurzzeitig ins Plus vorgewagt, dann aber wieder kehrt gemacht und den Trend fortgesetzt, den es schon die ganze Woche gibt. Er ist jetzt wirklich deutlich im Minus, steht 1% tiefer bei 18.359 Punkten. Die Inflation in der Eurozone schwächt sich leicht ab. Morgen ist dann die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Es wird nicht mit einer Zinssenkung gerechnet. Anleger wollen sich aber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. An den US-Börsen sieht das ganz anders aus. Dort eilt der Dow Jones derzeit von Rekord zu Rekord.
Es gibt eine interessante Studie von IFO und der Jobbörse Indeed, nach der die E-Mobilität deutlich mehr zum Jobmotor wird als alles, was mit dem Verbrenner zu tun hat. Damit kommen wir rüberleitend zu den Einzelwerten, die auffällig sind. Gehören die Autos dazu, zumindest wohl die Lkw?
Das ist richtig und da ganz speziell Daimler Truck. Das Unternehmen hat Zahlen vorgelegt, die unerwartet schlecht ausgefallen sind. Da spielt die schlechte Wirtschaftslage hierzulande sicherlich eine Rolle, aber auch, dass es Abschreibungen auf ein chinesisches Gemeinschaftsunternehmen gibt. Was man aber auch sagen muss, nicht in allen Regionen läuft es für Daimler Truck schlecht. In Nordamerika, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Markt, da brummt das Geschäft, die Aktien dennoch 3% im Minus.
Kontrast, Adidas verbucht ein deutliches Kursplus. Woher kommt das?
Der Sportartikelhersteller rechnet in diesem Jahr wirklich mit einem Milliardengewinn. Gewinn- und Umsatzprognosen sind angehoben worden. Ein Grund sicherlich die vielen sportlichen Großereignisse in diesem Jahr. Die Fußball-Europameisterschaft ist gerade vorbei. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Das alles sind ja Plattformen, wo eigene Produkte präsentiert werden können. Und gerade was den Fußball betrifft, da wollen sich viele Fans wirklich mit entsprechenden Trikots ausstatten. Das hat man ja bei den Spielen, auch wenn man in der Stadt war, immer wieder gesehen. Adidas setzt bei Schuhen momentan sehr, sehr viel auf Retro-Modelle aus den 1970er, 1980er Jahren, die auch als Freizeitschuhe beliebt sind. Ja, und hier an der Börse kommt das gut an. Aktien von Adidas sind zum Mittag 3% im Plus.
Blick noch auf Douglas, den Börsenrückkehrer. Douglas rechnet mit besseren Geschäften, besser als bisher erwartet worden war. Aber mit dem Apothekengeschäft will man nicht mehr zu tun haben.
Das soll verkauft werden. Man will sich jetzt auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal sehen gut aus. Man wächst schneller als erwartet, wird profitabler.
Blick noch auf den Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro mit einem $0,0941. Die Umlaufrendite gesunken von 2,46 auf 2,43%. Die Feinunze Gold kostet $2,469,68.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Im Prozess um den Skandalkonzern Wirecard hat einer der drei Beklagten, Ex-Chef Markus Braun, alle Vorwürfe von sich gewiesen. Einer hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bestätigt, Oliver Bellenhaus, der für die Wirecard-Geschäfte in Dubai zuständig war. Und der dritte Beklagte, der hat seit anderthalb Jahren eisern geschwiegen, Stefan von Erfer, der Chefbuchhalter von Wirecard. Geschwiegen bis heute. Heute gab es eine Aussage. Und wie die ausfiel, Michael Watzke hat im Gerichtssaal in München zugehört. Was hat von Erfer gesagt?
Er hat ganz viel gesagt und gleichzeitig wieder nichts gesagt, jedenfalls nichts von dem, was die Staatsanwaltschaft, was das Gericht gerne gehört hätte. Erfer hat seine Ausführungen begonnen mit einer Entschuldigung. Er habe Fehler gemacht, die er bereue. Aber dann hat er in seiner zumindest bis jetzt dreistündigen Einlassung nichts gesagt, wofür er sich denn entschuldigen könnte. Denn er hat sein Wirken bei Wirecard, das ja über viele, viele Jahre ging, dargestellt als ein Jonglieren mit vielen Bällen, die er nur schwer in der Luft halten konnte. Und mit den Bällen habe er sich nicht eindeutig befassen können. Er sei eigentlich gar kein Buchhalter gewesen, schon gar nicht der Chefbuchhalter, sondern er habe nur die großen Linien sehen können und sich um Effizienz kümmern wollen. Und die Fachleute unter ihm, die haben, hätten sich mit dem Day-to-Day-Business beschäftigt. Also das war eine sehr, sehr seltsame Einlassung. Das wirkte teilweise wie Märchenstunde, manchmal geradezu episch, wenn Erfer seinen Tagesablauf beschrieben hat, bis dahin, dass er morgens Schwierigkeiten gehabt habe, einen Parkplatz zu finden. Er hat, das war interessant, sich auch über die Mitangeklagten geäußert. Da hat er zum Beispiel über Marjalek gesagt, der sei hochintelligent gewesen, der damalige Konzernvorstand, der jetzt wahrscheinlich in Russland ist. Er hat über Markus Braun, den CEO, gesagt, der sei unnahbar gewesen und habe sich nicht mit dem operativen Geschäft befasst. Aber vor allem hat er über Bellenhaus geredet, der hinter ihm saß und man konnte es auf der Kamera sehen. Den hat er als ausländerfeindlich, als dessen Frauenbild sei problematisch, geltungsbedürftig, ein Chaot bezeichnet, ein Lügner und Verdreher. Das war ein sehr, sehr spannender Moment, aber das Gericht hat das alles nicht weitergebracht, denn zugegeben hat der Angeklagte heute in dieser Ausführung bisher jedenfalls nichts.
Und wenn er jetzt von Überlastung spricht, davon, dass er so viel um die Ohren hatte, das klingt so bemerkenswert banal. Das hat man ja nun in jeder zweiten Firma. Wenn man überlegt, die Anklage lautet ja unter anderem auf bandenmäßigen Betrug. Ja, kann so ein bandenmäßiger Betrug einem aus Überlastung gerade mal so durchrutschen? Also wie überzeugend war das, was von Erfer vortrug? Was wir ja jetzt hier nicht juristisch beurteilen können, nur nach dem Eindruck.
Absolut. Aber mein Eindruck ist, das hat weder den Richter überzeugt, noch andere im Gerichtssaal, mich ebenso nicht. Auch deshalb, weil es ja nicht nur einfach um Aussagen geht, sondern da stehen ja Zeugenaussagen der Gegenseite, Dutzende dagegen. Aber auch Dokumente, beispielsweise das Drittpartnergeschäft bei Wirecard, von dem der heutige Angeklagte von Erfer heute gesagt hat, damit habe er fast gar nichts zu tun gehabt. Es gab drei Konzerngesellschaften, die das Drittpartnergeschäft bei Wirecard in der Hand hatten. Eine davon war die Wirecard Technologies GmbH und deren Geschäftsführer waren Markus Braun und Stefan von Erfer. Da finden sich Unterschriften auf Verträgen dieser Wirecard-Firma mit Drittpartnern und auf den Verträgen mit dem der Übergang der fiktiven Treuhandmilliarden von einem Treuhänder in Singapur auf den nächsten dann in Manila besiegelt wurde, da ist auch die Unterschrift von Erfer drauf. Also das ist nicht glaubwürdig, was Erfer gesagt hat. Er wird heute und morgen sich noch einlassen, dann wird er befragt werden und da werden diese Diskrepanzen, diese Widersprüche sicherlich dann auch zur Sprache kommen.
Es hat ja an Stefan von Erfer im März bereits ein Angebot des Gerichts gegeben, eine Haftstrafe von 6 bis 8 Jahren im Gegenzug für ein Geständnis. Von so einem Deal ist jetzt aber wohl nicht mehr die Rede?
Nein, weil in dem Verständigungsgespräch, in diesem Rechtsgespräch, das es gab, da hat schon Gerichtssprecher Laurent Lafleur berichtet, dass da nichts rauskam. Deswegen ist es eigentlich auch nicht absehbar, dass sich Erfer jetzt vor Gericht anders äußern wird. Es ist derzeit auch kein weiteres Rechtsgespräch geplant. Also von Erfer scheint dieses Angebot verstreichen zu lassen. Er ist entweder siegesbewusst oder er pokert noch, denn er hat schon an einigen Stellen gesagt, ich erinnere mich derzeit nicht, aber vielleicht ist da ja noch ein bisschen Erinnerung möglich und vielleicht kommt er dann noch ein bisschen in die Richtung, in den ihn die Staatsanwaltschaft haben will.
Dem beklagten Ex-Wirecard-Chef Markus Braun ist ja zwischenzeitlich sein recht prominenter Anwalt verloren gegangen, angeblich weil Braun ihn nicht mehr bezahlen konnte. Nach einem Bericht des Manager-Magazins soll sich dieses Problem auch für von Erfer stellen. Da geht es angeblich um seine Anwältin Sabine Stettner. War darüber etwas beim Prozess oder nebenher zu hören?
Absolut. Rechtsanwältin Stetter hat sich heute gleich am Anfang des Prozesses geäußert. Auch das war sehr spannend. Sie hat diesen Manager-Magazin-Bericht zitiert, dass eben sie überlege, ihr Mandat niederzulegen. Und sie hat gesagt, sie werde hier oder weise hier darauf hin, ich denke nicht darüber nach, das Mandat niederzulegen. Mhm. Aber im nächsten Satz hat sie gesagt, und wenn doch, dann werde ich das dem Gericht rechtzeitig sagen. Also das zeigt schon die durchaus absurde Situation, die heute vor Gericht mit Stefan von Erfer und seiner Anwältin heute bestand.
Und das sagten Sie noch, morgen wird Stefan von Erfer nochmals aussagen.
Richtig, er wird morgen nochmal den ganzen Tag lang sich einlassen. Das ist, man konnte vor ihm einen Stapel mit Blättern sehen. Wenn das Manuskript ist, das er sich vorbereitet hat, dann wird das noch viele Stunden dauern. Und nächste Woche ist dann die Befragung geplant. Aber ob die dann wirklich Neuigkeiten zutage bringt, das ist die große Frage. Da müsste, glaube ich, bei Stefan von Erfa nochmal ein Sinneswandel stattfinden. Hm. Derzeit sieht es nach einem solchen Sinneswandel absolut nicht aus.
Michael Watzke war das. Er beobachtet in München den Wirecard-Prozess. Gestern hat das Bundesinnenministerium die Zeitschrift Kompakt verboten. Das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Magazin darf nicht mehr erscheinen. Mit Kompakt verbundene TV-Inhalte auf Videoplattformen wurden gesperrt. eBay teilte mit, alle mit Kompakt verbundenen Artikel seien nicht mehr ansteuerbar. Auch der rechtsextremen Gedankenwelt von Kompakt nicht nahestehende Stimmen äußern durchaus Bedenken an dieser Entscheidung des Bundesinnenministeriums. Ist sie kompatibel mit Presse- und Meinungsfreiheit? Das sind Fragen, die aber anderes Terrain als das einer Wirtschaftssendung betreffen. Ich wollte gerne wissen, wie funktioniert solch ein kompletter Rückzug eines Presseerzeugnisses? Und die Frage ging an Vincent Nolte, der im Vorstand des Gesamtverbands Presse Großhandel ist.
Da wir so einen Fall auch nicht jeden Tag haben, haben wir das nochmal juristisch geprüft. Und das wurde uns sehr eindeutig gesagt, dass es sich um ein Vertriebsverbot handelt. Aktuell haben wir 4 Titel der Kompakt Magazin GmbH, führen wir im Presse Grosshandel, wovon 2 im Handel sind. Wir haben jetzt den presseführenden Einzelhandel umgehend informiert. Wir beliefern ja den presseführenden Einzelhandel täglich mit Zeitungen und Zeitschriften. Und dies geschieht entweder bei einem Text auf dem Lieferschein, sodass sie sofort wissen, Kompaktmagazin soll remittiert werden, oder noch über einen extra Aufruf oder per E-Mail. Und wir gehen davon aus, dass aufgrund der doch intensiven Nachrichtenlage zum Kompaktmagazin dies auch sehr umfänglich geschehen wird, sodass ich vermute mal zum Ende der Woche das Kompaktmagazin nur noch sehr schwer erhältlich sein wird im Einzelhandel.
Presseführender Einzelhandel, das ist also das Fachwort für alle, die Zeitschriften und Zeitungen verkaufen. Ihr eigenes Unternehmen, Herr Nolte, der Presseservice Nord, der hat ganz oben auf seiner Homepage unübersehbar in Rot den Hinweis auf dieses Kompaktverbot, auf das Magazin und die dazugehörigen Ableger. Sie schreiben da, liebe Kunden, wir bitten Sie, die Titel zu remittieren. Jetzt mal ganz praktisch dargestellt. Wie sieht das aus? Sie finden dann diese Hefte gebündelt vor der Tür und nehmen sie beim nächsten Kundenbesuch wieder mit?
Die Auslieferung ist, wie Sie wissen, bei Tageszeitungen natürlich sind immer sehr aktuell. Das heißt, die Tageszeitungen werden bei uns zum Beispiel am Standort Bremen angeliefert zwischen 23 Uhr und 2.30 Uhr. Dann beginnen wir mit der Kommissionierung. Ab 3 Uhr starten dann unsere Touren, um den Einzelhandel zu beliefern. Also der selbstständige Lebensmittelhandel wie Rewe, Edeka oder natürlich auch der übliche Tabak- und Pressefachhandel, den wir beliefern. Die haben in der Regel abschließbare Boxen oder abschließbare Ablagestellen, in denen wir sie beliefern. Und jeden Tag mit der frischen Ware liefern wir die frische Ware hin, die neuen Zeitungen und Zeitschriften. Und die Zeitungen und Zeitschriften, die halt entsprechend alt sind, die werden dann zurückgegeben, remittiert und die nehmen wir dann mit. Korrekt, ja.
Und was passiert dann? Was für Kosten entstehen denn da und wem entstehen sie?
Es ist ein übliches Prozedere. Kein Titel wird so ausgeliefert, dass auch das letzte Exemplar verkauft wird. Es gibt immer eine eingeplante Remissionsquote. Je mehr man verkauft von einem Titel, desto geringer ist die Anzahl der nicht verkauften Exemplare. Und es ist ein ganz üblicher Vorgang. Diese Titel werden nun jetzt nicht zum Ende der Angebotszeit, die, glaube ich, nächste Woche gewesen wäre, aufgerufen, sondern einfach nur eine Woche vorher. Insofern, die Kosten wären entstanden. Möglicherweise entgehen dem Verlag jetzt noch einige Verkäufe, die jetzt in der letzten Woche noch entstanden wären.
Das heißt, Sie hätten die jetzt ausliegenden Kompaktmagazine zurückbekommen, weil diese sogenannte Angebotsfrist ausgelaufen wäre. Das ist also gar nicht so ein riesiger Umstand für Sie, die wieder entgegenzunehmen?
Nein, das ist absolut übliches Prozedere. Wir nehmen den Titel eine Woche vorher zurück. Irgendwann im Laufe der nächsten Woche wäre die nächste Ausgabe erschienen und die werden wir nicht ausliefern. Also die Kosten haben wir den Verlust, den wir haben. Wir verdienen an jedem verkauften Exemplar. Als Großhändler ist das halt üblich und der Einzelhandel verdient ebenfalls daran, aber ich glaube, sowohl der Einzelhandel als auch der Großhandel ist sehr gerne bereit, auf diese Umsätze zu verzichten.
Nun war ja schon vor dem Verbot der Verkauf des Kompaktmagazins eine ziemlich delikate Angelegenheit der Bahnhofsbuchhandel. Ja. Der hat eigene Vertriebswege und da haben die größeren Player angefangen beim Unternehmen Valora ja schon im Februar damit begonnen, Kompakt nicht mehr zu verkaufen. Soweit wollten die Unternehmen, die der Gesamtverband Presse Großhandel vertritt, auch ihr eigenes Unternehmen der Presseservice Nord aber nicht gehen, oder?
Das ist korrekt. Wir haben auch eine andere Situation. Beim Bahnhofsbuchhandel ist es der Fall, dass die einzelnen Filialen, also der Einzelhandel, ist ja auch im Eigentum des Bahnhofsbuchhandels. Also er spricht von seinen eigenen Einzelverkaufsstellen. Wir Pressegroßhändler sind Großhändler in einem Gebiet, wo wir Alleinauslieferer sind. Und aufgrund dieser Alleinauslieferungssituation unterliegen wir extrem engen kartellrechtlichen Grenzen. Insofern, wenn wir entscheiden, dass wir einen Titel nicht ausliefern und wir hier gegen Gesetze verstoßen, dann können wir dafür haftbar gemacht werden. Für uns der wesentliche Paragraph ist für uns das Grundgesetz, Artikel 5. Und jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten. Und für den Printmedienbereich fällt die hoheitliche Aufgabe der Verbreitung dem Pressegrossor zu. Diese Aufgabe nehmen wir, wie gesagt, sehr ernst. Und die Pressefreiheit ist für uns ein sehr hohes Gut. Und die hat die Beschränkungen für uns ausschließlich im Jugendschutz sowie in anderen allgemeinen Gesetzen, wie beispielsweise dem Grundgesetz. Nur die können die Pressefreiheit aus unserer Sicht beschränken. Und diese Schranke hat nun gestern für uns endlich das Bundesinnenministerium gefällt, indem sie die GmbH aufgrund des Vereinsrechts verboten haben. Diesem Verbot auch die Publikation der Kompaktmagazin GmbH, sodass wir nun auch handeln können.
Sie sagen endlich, Sie nehmen das schon als erwünschte Klarstellung an?
Also ich denke, die Diskussion wird jetzt folgen. Sie haben erwähnt, dass es verfassungsrechtliche Bedenken gibt, wie auch ein Verfassungsrechtler und Herr Kubicki geäußert haben. Das ist ja nicht so ganz einfach, die Pressefreiheit in Deutschland einzuschränken. Und genau darauf wird sich die Kompaktmagazin GmbH berufen. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Wir hoffen, dass die Vorbereitung so gut war, dass der Titel nicht mehr kommt. Denn die Demokratie muss geschützt werden und die Ränder werden stärker. Und wir hoffen einfach, dass der Weg erfolgreich ist.
So ein Verbot eines Printerzeugnisses, hatten Sie das schon mal?
Nein. Also was es immer mal wieder gibt, dass einzelne Ausgaben eines Titels aufgrund von verfassungsrechtlichen Bestimmungen oder Jugendschutz nicht ausgeliefert werden dürfen. Also sind mal die üblichen gefährdeten Titel. Früher war es mehr im Bereich Pornografie. Das ist spielt praktisch keine Rolle mehr im Printmedienbereich. Aber es gibt immer mal wieder irgendwelche Titel, die im rechtsradikalen Bereich oder in dem Bereich in der Nähe sind, die wir regelmäßig prüfen lassen. Und wenn da mal Zeichen aus dem Dritten Reich enthalten sind, die so nicht gezeigt werden dürfen, dann werden diese Ausgaben nicht verbreitet. Also die liefern wir dann nicht aus. Komplettverbot, das hatte ich persönlich noch nie.
Vincent Nolte war das, Vorstandsmitglied im Gesamtverband Presse Großhandel. Und damit zur Wirtschaftspresseschau. Der Haushalt für das kommende Jahr ist Thema in den Wirtschaftskommentaren. In der Tageszeitung aus Berlin etwa heißt es.
In der Tageszeitung aus Berlin etwa heißt es, eine waghalsige Mangelverwaltung betreibt Bundesfinanzminister Lindner. Den Entwurf für 2025 hat er aufgestellt, indem er Kürzungen und ungedeckte Posten in erheblicher Höhe einbaute. Einerseits sind da die problematischen Streichungen beim Entwicklungsministerium und Auswärtigen Amt, andererseits notdürftig kaschierte Löcher. Man darf gespannt sein, was der Bundestag nach der Sommerpause von diesen Vorschlägen übrig lassen wird. Denn die Kürzungen bei der Außen- und der Entwicklungspolitik passen nicht in die derzeitige Weltlage. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, noch sind der Nachtragsetat und der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr nicht im Bundestag. Trotzdem ist es mit der Einigung noch unwahrscheinlicher als zuvor, dass die selbsternannte Fortschrittskoalition ein vorzeitiges Ende nimmt. Die Süddeutsche Zeitung sieht grundsätzlich einigen Reformbedarf. Der Haushalt wird ein immer unbeweglicherer Koloss mit schrumpfendem Gestaltungsspielraum. Fachleute sprechen von einer Versteinerung, weil der überwiegende Teil gesetzlich gebundene Ausgaben sind. Allein die Sozialausgaben, Personalkosten und Zinsen machen fast 2/3 aus. Die NATO-Quote von 2% der Wirtschaftsleistung ist eine weitere Verpflichtung. Und der demografische Wandel wird den Spielraum weiter verringern. Vielleicht hat es die Ampel also noch einmal geschafft, den Etat irgendwie passend zu machen. Dem eigentlichen Reformdruck dabei aber auszuweichen, werden sich nicht mehr viele Regierungen nach ihr erlauben können. Die Frankfurter Rundschau widmet sich dem Kampf gegen Steuerbetrug. Die Kleinen hängt man, aber die Großen lässt man laufen. Nie war dieser Satz so gerechtfertigt wie beim Umgang unseres Staats mit organisierter Steuerkriminalität. Addiert man die Steuerschäden aus den beiden Varianten des Betrugs mit Aktien, Cum-Cum und Cum-Ex, ergibt das mehr als 40 Milliarden Euro.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute, dann mit Leon Fried am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.